Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Hi, guten Morgen. Bevor ich es wie immer vergesse, ich bin Nina. Danke. Meine Freunde sagen schon, sollen wir dir irgendwie so ein Zeichen geben oder so, weil ich es einfach immer vergesse. Ich bin Nina Strehl, ich bin dankbar, Teil dieser Kirche zu sein. Ich bin dankbar, Jesus zu kennen und ich bin dankbar, heute hier zu stehen an diesem besonderen Gottesdienst. Wir haben in dieser Kirche, oh, da werde ich gleich emotional, unsere beiden Kinder auch gesegnet. Und das ist was Besonderes. Und da wollen wir nicht einfach nur durchrushen, sondern wir wollen heute wirklich intensiv auch darüber sprechen, was es bedeutet, Familie zu sein. Wir sind in der Predigtserie Ich hab da mal eine Frage. Und ihr durftet einfach ganz konkret Fragen stellen. Und die Frage, wo wir heute mit anfangen, ist, wie kann ich Gott aktiv in die Ehe einbeziehen? Ich bin mit Dennis Strehl verheiratet. Das könnt ihr feiern und mich bemitleiden. Nein, nein, da war das fies. Okay, ihr kennt meinen Humor nicht. Weil ihr wisst, dass dieser Mann sich sehr oft verletzt. Und das, wo dieser Mann ist, ist auf jeden Fall Action, okay? Aber auch Nickerchen. Das wissen die, die mir schon lange auf Instagram folgen. Genau, wir hatten diesen Monat Petersilienhochzeit. Wer weiß, wie lang das ist? 12,5, genau, die schon länger verheiratet sind, die wissen das. Wir haben das schön gefeiert, das war herrlich. Wir nehmen auch noch Geschenke entgegen. Ganz konkret brauchen wir ein Haus. Also wer das hat, meldet euch gerne bei mir. Yes, ich finde, Ehe ist was Besonderes. Ehe ist was, was ich liebe, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist sehr schön, mit dir verheiratet zu sein. In guten wie in schlechten Zeiten. Besonders in schlechten Zeiten, weil es ist so schön, nicht alleine zu sein, sondern mit dir im Glauben zu stehen, für die Dinge einzutreten, wie für ein Haus oder was auch immer es ist und dann nicht allein unterwegs zu sein. Und du bist vielleicht hier und denkst, okay, aber ich bin gar nicht verheiratet oder mein Mann ist kein Christ oder ich bin verwitwet, ich bin geschieden und ich bete, dass trotzdem die Gedanken, die wir heute teilen, dass was für dich dabei ist. Weil grundsätzlich geht es um Beziehung, wie wir Gott einladen in Beziehung. Und ich möchte, bevor diese Stühle sich gleich füllen mit Menschen, die noch andere Perspektiven bringen, möchte ich kurz 3 Gedanken mit euch teilen. Und ich möchte euch mitnehmen in Markus 12, 29 bis 31. Vielleicht kann mir jemand mal eine Wasserflasche geben. Es ist warm hier. Dankeschön. Ich stell die mir hier hin. Genau, in Markus 12 sind wir in einem Gespräch mit Jesus. Und er wird gefragt, hey, Jesus, es gibt so viele Gebote im Alten Testament. Was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt in Markus 12, 29, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Yes, da wird geklatscht, sehr gut, von den Kindern, die verstehen es manchmal als erstes. Wer am Dienstag in der Evening School war, wird sich daran erinnern, dass das bei den Geboten, bei den 10 Geboten auch so startet. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner, er ist Gott allein. Aber dann geht es noch weiter. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und hier haben wir eigentlich schon so 2 Punkte drin. Das eine ist, dass Gott der Erste sein soll. Wie Jenny es eben gesungen hat und wie Sarah es gesagt hat, dass Jesus der Erste ist und der Einzige, dass er den höchsten Stellenwert in unserem Leben haben soll. Nicht muss, aber darf, wenn du ihn einlädst in dein Leben. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir mitnehmen dürfen in die Ehe. Dass wenn wir Gott mit in unsere Ehe einbeziehen wollen, in unsere Beziehung, dass wir ihm den ersten Platz einräumen. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sehr verliebt ist, dass man sehr gerne den Ehepartner über alles stellt. Dass man so vielleicht auch gefangen ist in seinen Gefühlen und denkt, boah, jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich werde alles tun, damit diese Ehe gut wird. Und manchmal setzen wir Gott dann an die Seite innerlich und stellen vielleicht die Meinung des anderen, die Wünsche des anderen, die Bedürfnisse der Ehe über alles andere und vergessen. Und wir sehen das manchmal bei jungen Ehepaaren, die gerade geheiratet haben und man denkt, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt Kraft und Kraft zusammen, das ergibt Überkraft. Und die kommen nicht mehr. Die haben andere Sachen zu tun. Und ich will hier keinen, ich denke an niemanden Bestimmten, möchte jetzt hier keinen ankreiden. Aber dich erinnern, Gott will der Erste sein. Er will die größte Liebe deines Lebens sein und den größten Gefallen, den du deinem Ehepartner oder deiner Freundin geben kannst, ist, dass Gott die erste Liebe bleiben darf. Und er sagt von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. Und gestern bei Sisters hat Christina ein Zeugnis gegeben und sie hat so schön gesagt, dass wir als Christen dazu neigen, Dinge sehr zu vergeistlichen. Und wir denken nur an das Geistliche, wie wir das jetzt umsetzen. Und wenn man die Frage hört, finde ich, ist man ja auch verleitet zu denken, wie kann ich Gott aktiv in die Ehe einbeziehen, dass ich euch jetzt 5 Praktiken gebe, dass du morgens deine Andacht liest und dass du mindestens einmal am Tag zusammen betest und dass ihr gemeinsam euren 10. Teil in die Kirche bringt, wie es ein biblisches Prinzip ist, was wir lesen. Aber wir sind nicht nur geistliche Wesen. Hier steht mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und deswegen will ich dich daran erinnern, das ganzheitlich zu sehen, dass du deine Ehe als etwas Ganzheitliches siehst und dass das Geistliche nicht nur das Theologische ist, das ist nicht nur das, was am Sonntag passiert. Das beeinflusst deinen Körper, das beeinflusst dein Herz. Die Entscheidung, die du für deine Gesundheit triffst, ob du dich gesund ernährst, ist tatsächlich etwas, was Gott die Ehre bringt und was auch Segen bringt in deine Ehe, weil es ein ganzer Kreislauf ist. Du kannst die Dinge nicht auseinander dividieren. Und Jesus sagt weiter, das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und ich musste nochmal an die 10 Gebote denken, wo uns so Regeln gegeben werden. Und Fabio Lipira hat am Dienstag einen Input gemacht zu den 10 Geboten. Und er hat gesagt, hey, dass er gelernt hat an der Bibelschule, dass wir lesen immer, du sollst dieses tun, du sollst jenes nicht tun. Aber dass du es auch übersetzen könntest mit du wirst. Du wirst, wenn du mir folgst, wenn ich dein Gott bin, wenn ich dein König sein darf, dann wirst du nicht töten. Dann werde ich der Erste sein. Und wenn ich, Nina Strehl, mit Dennis Strehl verheiratet bin, dann werde ich seine Ehefrau sein. Ich werde mit ihm zusammenwohnen. Ich werde ihn zu meiner Priorität machen. Nicht, weil mir das jemand in einem Vertrag gegeben hat an unserem Hochzeitstag. Das sind jetzt die 10 Dinge, die du einhalten musst, damit du eine gute Ehefrau bist. Sondern die Dinge erwachsen aus der Liebe. Die erwachsen aus der Kultur, die wir in der Ehe führen wollen. Macht das Sinn für euch? Und ich musste an meine Freundin denken und dass ich dachte, ja, man muss mir kein Gesetz geben, dass ich meine Freundin einmal im Monat fest treffe. Aber ganz ehrlich, meine Freundin und ich haben tatsächlich einen Rhythmus gefunden, weil im vollen Leben mit Kindern und Hobbys und Jobs das sonst oft nicht passiert. Und deswegen können Praktiken wie, mit meiner Freundin ist praktisch, wir treffen uns einmal im Monat montags im Café, kannst du rüberrechnen zu Gott, so hey, ich will morgens um 7.30 Uhr mich mit meiner Bibel hinsetzen. Und von außen kann das aussehen wie eine total verstaubte Praktik, aber vielleicht ist es für dich, dass du was in Platz gesetzt hast, weil du weißt, es gibt vieles in deinem Leben, was um deine Aufmerksamkeit ruft. Manchmal schon morgens um 5, wenn irgendein Kind was will. Oder der Chef ruft an, weil du so einen Job hast, wo man immer verfügbar sein muss. Und was sind dann die Dinge? Nicht, weil es Gesetze sind, die du unterschrieben hast, sondern weil du selber eine Beziehung schützen möchtest. Dass du was in Platz setzt. Und deine Ehe ist beeinflusst davon, wie du deine Beziehung mit Gott lebst. Und dann das Letzte, was ich sagen will, ist, one size doesn't fit all. Es gibt nicht die eine Art, eine christliche Ehe zu führen. Für jeden von uns sieht das anders aus. So manche von euch gehen gern zusammen wandern. Wer geht gerne wandern? Ein paar, doch, ich sehe ein paar verhaltene Hände. Es ist keine Verurteilung fürs Wandern. Ich werde auch irgendwann wandern. Ich möchte einmal in die Berge. Hiermit ist dieser Wunsch platziert, Dennis Schreel. Genau. Und die anderen setzen sich gerne zusammen und sie reflektieren oder sie sprechen über, hey, wie war das in deiner Familie? Und ihr seid alle super unterschiedlich. Eure Situation ist super unterschiedlich. Ich kann nicht die eine Antwort geben, die für jeden von euch passt. Weil es gibt nicht die 10 Gebote der christlichen Ehe. Und wenn ihr die erfüllt, dann habt ihr die Supi-Dupi-Ehe. Alright? So, dann darf ich einladen mit einem... Wir applaudieren gleich, okay? Moment, sonst hört mich keiner. ich platziere mich erstmal. So, gemütlich. Ich habe eingeladen, heute mit mir dabei zu sein. Es gibt noch Freiwillige. Ja, mein Wasser, danke, das sollten wir nicht umschütten. Caroline Krein. Wer Caroline Krein im Leben hat, ja, das will ich Ihnen wissen, hat auf jeden Fall Abenteuer im Leben. Sie ist jemand, der ehrlich mit einem ist. Also, wenn du ehrliches Feedback brauchst, geh zu Caroline Krein. Sie ist unter anderem Coach für Familien und hat 3 mega coole Kinder zu Hause und einen mega coolen Ehemann. Natürlich auch. Yes, dann Ellen Deppner. Ellen kennt ihr vielleicht, weil sie den Familienbereich mit ihrem Mann bei uns in der Kirche leiten. Richtig schön. Sie hat auch die Kindersegnung mit heute organisiert. Sie ist Familientherapeutin und hat ein riesiges Herz für Menschen. Ich bin selber schon in den Genuss gekommen, dass du einfach für mich gebetet hast und hast Bibelstellen für mich empfangen, die total perfekt in mein Leben gepasst haben. Danke dafür. Und dann haben wir Mr. Bookworm himself, Willi Walter. Willi verschlingt 3 Bücher am Tag, ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall komme ich niemals an ihn ran mit der Menge von Büchern, die er konsumiert. Willi leitet unsere Evening School und ist gerade frisch 2-fach Papa geworden. Yes! Schön, dass wir heute ein Gespräch haben und dass ihr zuhören dürft. Cool, oder? Wir haben heute einen kleinen Book Club. Wir haben nämlich Bücher mitgebracht. Jeder hat ein Buch mitgebracht. Aber wie sind wir in der Zeit? Haben wir nur noch 11 Minuten? Nein, haben wir nicht. Okay, bevor wir in die Bücher uns knien, sagt doch einmal kurz, hey, wie hättet ihr so spontan die Frage beantwortet? Wie kann ich Gott aktiv mit in die Ehe einbeziehen?
Ich soll anfangen, oh je. Also, ich finde es total toll, wenn man einen Partner hat, mit dem man sich auch reiben kann. Und ich liebe das, dass mein Mann so stark ist. Und ich so stark sein darf, dass wir uns Dinge an den Kopf schmeißen dürfen und dass das sein darf. Und dass man sich auch befreit von der Verantwortung, dass der andere für das eigene Wohlergehen verantwortlich ist. Das finde ich total wichtig. Ich bin verantwortlich dafür, wie es mir geht und wie ich mich versorge. Und da ist Gott mein erster Ansprechpartner. Natürlich erwarte ich Dinge von meinem Mann. Also wäre jetzt falsch, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Ne? Aber ich merke, da muss ich ihn schützen. Und da will ich, wie wir es vorhin gesagt haben, ja, Gott einfach sagen, was meine Not ist, was mein Bedürfnis ist und einfach erwarten, dass er uns da versorgt. Und das erlebe ich auch immer wieder.
Cool.
Ja. Und offen sein und mit anderen im Gespräch sein, merke ich auch immer wieder. Ich frage andere, Ältere, wie lebt ihr das? Wie macht ihr das? Wie gelingt euch das?
Ja.
Und das befreit, finde ich. Und das befreit von Scham. Es ist ein Miteinander reiben und unterwegs sein und daran wachsen. Jeder für sich und zusammen. Mhm.
Voll. Und das wollen wir leben als Kirche, dass wir einfach einander Fragen stellen können. Und du musst nicht 100 Jahre oder 100 Jahre verheiratet sein oder 100 Schritte weiter sein. Ich finde, manchmal reicht es, dass jemand einen Schritt weiter ist, um einem einen guten Tipp zu geben, einen guten Rat, einen guten Einblick. So, ja.
Soll ich übernehmen? Yeah. Du willst nicht, du guckst weg. Okay. Also ich zögere mit der Antwort, weil ich mich selber so als Lernende fühle. Also immerhin sind wir jetzt 15 Jahre verheiratet. Ist eigentlich gar nicht so wenig, ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir finden immer noch heraus, wie lebt man, also oder wie holt man, also ja, wie lebt man den Glauben in seiner Ehe und in seinem Ehealltag. Bei uns ist vielleicht das Besondere, dass wir beide absolut keine traditions- und ritualliebenden Menschen sind und deswegen uns das schon wichtig ist, dass das wirklich was Alltägliches ist, aber manchmal geht es dadurch natürlich auch verloren, wobei wir auch beide so sind, dass das ist uns so wichtig, also wir lieben Jesus einfach und dann ist er automatisch ja auch immer Teil davon, aber wie man das so mit Ritualen macht, da lerne ich gerne von euch allen auch.
Hattest du Gedanken?
Ja, ich hatte dieses liebevoll einander pushen, wenn man das so sagen kann. Auf der einen Seite die Freiheiten geben, auch auszuhalten, dass vielleicht die Partnerin oder der Partner mal ein bisschen eine Pause braucht oder gerade nicht so gerade mit Gott unterwegs ist aufgrund von verschiedenen Sachen und dann auch ein bisschen Geduld haben, aber dann trotzdem liebevoll pushen und den Partner, die Partnerin auch zu Gott bringen, einladen ins Gebet und vor allem drüber sprechen. Mir und ich, wir, wir lesen auch viel Unterschiedliches. Sie liest dann ihre Bücher, ich meine, sie liest eine andere Bibelstelle, ich. Und dann unterhalten wir uns darüber und fragen uns, hey, was hast du gelesen, was war dir wichtig? Und dadurch kommen auch neue Erkenntnisse und ich weiß, wo sie gerade steht. Und wenn ich das verpasse und nicht weiß, wo meine Frau gerade steht, ich glaube, dann entsteht so eine, dann geht man so in zwei Wege und das ist ein bisschen gefährlich. Genau.
Cool. Danke euch fürs Erzählen. Nehmt gern das Mikro so nah ans Kinn, sodass es unangenehm ist. Hey, ihr habt uns Bücher mitgebracht. Stellt ihr uns doch gerne einmal kurz vor, worum geht es in eurem Buch? Wie heißt es? Wer hat es geschrieben? Das sage ich so, weil...
Ich habe ein Buch geschrieben. Ja, genau. Und das habe ich mitgebracht. Das heißt Spielen, Toben, Prophezeien, gemeinsam mit unseren Kindern die geistliche Welt entdecken. Das heißt, wenn ihr die Frage jetzt auf Familie bezieht, dann kann ich ein bisschen besser antworten als auf wie macht man das in der Ehe nur. Genau, also darum geht's im Prinzip. Wie erleben wir Jesus im Alltag?
Cool. Ellen, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht von Greg Hill, Die Macht des elterlichen Segens, wo es einfach viel darum geht, was für eine Autorität haben wir eigentlich als Eltern und wie können wir das leben. Greg Hill arbeitet in einer christlichen Organisation und ist auch ganz viel im Familiendienst tätig, aus Amerika.
Ich habe das Buch Habits of the Household von Justin Withmell Early. Und der Autor lädt uns dazu ein, so ein bisschen den Haushalt, den wir haben, also redet er von Haushalt als von Familie, den Haushalt umzudenken und Gewohnheiten, die wir haben, die wir platzieren, als Liturgie des Evangeliums zu sehen. Ganz spannend.
Mega. Wir bleiben auch direkt bei deinem Buch. Und wie ich es am Anfang angekündigt habe, die Frage war konkret auf Ehe, aber wir wollen die heute weiterspannen auf, wie wir Gott aktiv in unsere Familie mit einbeziehen können. Und hey, Familie hat jeder von uns, manchmal größer, manchmal kleiner, manchmal einfacher, manchmal komplizierter. Und Willi, erzähl uns doch mal gern, wir fangen gerne mal an bei Ehe. Was erzählt der Justin über Ehe in dem Buch?
Tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil. Und zwar, ich habe mal so eine Grafik mitgebracht, ich glaube Figure 1 oder wie heißt das? Das ist quasi dieses, haben wir das? Es ist quasi dieses Zahlen, also dieses Rädchen hier auf diesem Buchcover und er unterteilt das Leben in verschiedene Bereiche. Also er zieht auch nicht so eine Grenze, wie die du gezogen hast, das ist jetzt geistlich, das ist nicht geistlich, sondern für ihn ist das alles Teil eines Großen und Ganzen. Also die Schlafensgehzeit, die gemeinsamen Mahlzeiten, dann aber auch die Ehe, genau, hier könnt ihr es sehen. All das für ihn ist zusammenhängend und er hat quasi diese drei Teile, quasi Eltern werden, Forming Parents, Forming Families, quasi Familie werden als Gewohnheit und genau, Kinder werden oder Kinder großziehen, wie auch immer. Und Ehe, Marriage ist ein Bereich von vielen und genau, das Buch ist jetzt kein krass theologisches Buch, sondern das ist eher so ein praxisorientiertes Buch, wo er einfach aus seinem Leben erzählt. Er hat vier kleine Jungs, es ist richtig wild bei denen zu Hause, wie er das schildert in seinem Buch. Und er lädt dazu ein, eben umzudenken und diese einzelnen Bereiche liturgisch zu betrachten. Also Liturgie ist immer so eine Gewohnheit in der Anbetung, die zu Gott führt. Und so, er lädt uns dazu ein, jetzt Bereiche wie zum Beispiel Screen Time oder Disziplin, Mealtimes, die gemeinsamen Mahlzeiten, die Gespräche, so umzuformen, dass sie eine Liturgie des Evangeliums werden, dass sie die Kinder, die Familie, den Ehepartner näher zu sich selbst, zueinander und zu Gott bringen. Und da hat er ganz viele praktische Tipps. Und jetzt, wenn ich mich auf Ehe beziehe, genau, da ist ihr kennt es alle wahrscheinlich, ne? Dass zum Beispiel diese gemeinsame Zeit, die Date Night, die ist super wichtig und da ist auch ganz kreativ, wie man das machen kann, wie man das gestalten kann, auch mit Kindern. Und er ist auch ziemlich klar und sagt, sucht euch einen Babysitter. Es ist also absolute Priorität. Es soll keinen Grund geben, dass es nicht so ist, weil diese gemeinsame Zeit mit der Partnerin in meinem Fall, wir haben jetzt ein Neugeborenes, das ist eh alles drunter und drüber, deswegen dachte ich mir erst so, oh Mann, wie authentisch ist es jetzt gerade, was ich erzähle, weil in den letzten Wochen war alles drunter und drüber, weil so ein kleines Neugeborenes da war, aber sich eben Zeit zu nehmen für den Partner und intentionale Gespräche zu führen, also nicht irgendwie gemeinsam Netflix und Chill, sondern ganz bewusst Fragen stellen und wenn man Kinder hat, ganz bewusst auch über erzieherische Fragen stellen, über Schwierigkeiten, damit, wir haben eine Zweijährige, die hat regelmäßig Schreianfälle, wie gehen wir damit um? Was fällt uns vielleicht am Partner auf? verhaltensmäßig und so. Und da kann man richtig erlebt dazu ein, ins Gespräch zu kommen. Genau, und die zentrale Aussage ist eben auch, dass wir werden zu unseren Gewohnheiten und unsere Kinder werden wie wir. Und das finde ich, und dann hebt er eben hervor, wie wichtig diese Gewohnheiten sind. Genau, also zu Ehe sagt er gar nicht so wahnsinnig viel, er sieht es eher als Element eines großen Bildes. Aber wenn ihr ganz viele praktische Tipps wollt, dann könnt ihr da gerne mal reingucken.
Mega, danke schön fürs Erzählen. Hast du da was mitgenommen? Da sind ja bestimmt 100 Gewohnheiten drin. Wie man jetzt seine Gewohnheiten formen kann? Fängt man einfach mit irgendwas an und man probiert das aus, ob es für einen passt?
Das sind ganz, ganz, ganz kleine Dinge. Es fängt beim Essen an, beziehungsweise ich fange mal anders an, es fängt beim Aufstehen an. Wie starte ich den Tag? Und der Autor empfiehlt zum Beispiel, dass man sich vorm Aufstehen, oder er macht das zumindest, dass man sich kurz, bevor man irgendwas macht, sich kurz am Bettende kurz niederkniet, wenn alle noch schlafen, und einfach in dieser demütigen Haltung eben einfach den Tag startet, ein ganz kurzes Gebet spricht und dann den Tag startet. Ne? Oder empfiehlt zum Beispiel, den Tag ohne Smartphone zu starten. Das sind so ganz kleine, banale Sachen, aber die vergessen wir oft. Ne? Ich muss relativ früh aufstehen und dann, ich schlafe sehr gerne und dann ist man,
ich auch.
Fällt mir super schwer, morgens mir dann bewusst Zeit zu nehmen für mich und für Gott. Und das erinnert mich immer wieder, dieses, okay, ich will es eigentlich tun. Genau, aber was uns jetzt zum Beispiel auch geholfen hat, ist so Mahlzeiten bewusster zu nehmen. Zum Beispiel, wir zünden jetzt eine Kerze an und das signalisiert auf der einen Seite, das Essen startet für die Kinder. Sie dürfen entscheiden, gut, wir haben jetzt nur Clara, die Kerze anzündet. Bei ihm können die Kinder entscheiden, wer die Kerze wie anzündet, also Streichhölzer, Feuerzeug. Es fängt so banal an. Aber dann der weiterführende Gedanke ist, hey, mit der Kerze laden wir Jesus Christus ein, der das Licht der Welt ist. Und die Kerze symbolisiert eben das Licht. Und da kannst du halt in diese Liturgie reingehen und es gar nicht irgendwie aufblasen, sondern es ist ganz natürlich da. Und das macht er eben, dass diese ganzen Bereiche, die für uns so banal sind, die könnten banal sein, aber wenn man das Leben ganzheitlich betrachtet, dann kann man auch eine Bedeutung transportieren an die Kinder, an einen selbst. Und das fand ich so, so wertvoll und so schön.
Ja, kleine Gesten, die einen weitführenden Impact haben. Und Caro, du hast eben schon so introduced, du bist nicht so der rituelle Mensch. Und in einem Podcast, wo du interviewt wurdest, hast du gesagt, das Ziel ist nicht, einen Alltag zu haben, der voller christlicher Rituale ist, sondern in Verbindung mit Gott zu leben. Was ja ein direkter Kontrast ist zu der Aussage. Aber ich finde, dass beides bestehen kann, dass beides seine Berechtigung hat. Sag da doch gerne mal was zu.
Voll. Also ich finde es total, ich höre dir total gerne zu. Ich würde auch gerne, wir können ja so einen echten Book Club starten.
Näher dran. Ich habe dein Buch auch noch nicht gelesen.
Ja, nein. Also ich kann von solchen Sachen, kann ich total lernen. Ich finde das richtig cool. Von meinem Typ her empfinde ich es nur manchmal so, dass wir auch abergläubisch darin werden können und dann denken, weil ich das gemacht habe oder weil ich es nicht gemacht habe, ist ja jetzt meine Verbindung zu Gott nicht so da. So. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die mir wichtig ist, zu sagen, Gott zu begegnen ist immer möglich und ist leicht, weil es nämlich keine Leistung ist, was wir mit den Ritualen machen. Aber wenn wir das im Kopf haben, dann finde ich Rituale richtig cool. Genau, wenn man entscheiden müsste, Rituale oder einfach wissen, Gott ist dir nahe, es ist jederzeit möglich, ihm zu begegnen. Und das erleben wir zum Beispiel auch mit unseren Kindern, dass das so, so leichte Sachen sind. Wir haben das auch, ich darf eine Geschichte erzählen, oder? Oder? Darf ich? auch mit unseren Kindern zum Beispiel oder im Freundeskreis war das auch mit allen so, dass wir gesagt haben, Jesus ist uns wichtig, wir lieben Jesus. Aber viel mehr gab es ja jetzt nicht an traditionellen Sachen, außer wir gehen sonntags in den Gottesdienst. Aber dann gab es so eine Situation, die ich richtig schön fand, die uns so bewusst gemacht hat, es ist wirklich leicht, Gott zu finden im Alltag. Da war ich bei meiner Freundin Agnes. Agnes, wo bist du? Irgendwo ist sie. Weiß nicht, schrei mal. Halleluja. Nein, hat er. Ich war bei Agnes. Agnes hatte ein 3-jähriges Kind und ein Baby, Neugeborenes, also ungefähr die Situation, in der du bist. Und ich war da mit meinem 1,5-jährigen Kind und wir haben einfach den Vormittag miteinander verbracht und nicht viele Sätze zu Ende gesprochen. Und dann gab es aber einen kurzen Moment, wo man Sätze zu Ende sprechen konnte. Und dann hat sie erzählt, ich habe gestern mal den Älteren, ich habe den mal gefragt,
ob Jesus ihm, oder sie hat sich gefragt, ob er schon mal eigentlich Jesus begegnet ist oder so, oder irgendwie mal wahrgenommen hat, dass er da ist. Hat ihn das gefragt und dann sagt er, ja, der war gestern Abend da. Und dann hat sie gefragt, was hat der irgendwas gesagt oder so? Und dann hat er gesagt, der Dreijährige, der hat gesagt, dass ich gut bin. Und dass ich ein guter großer Bruder bin. Und also richtig schön, ne? Richtig schön, einfach. Anderthalb Jahre später, mein Sohn ist 3 Jahre alt. Ich habe 1,5 Jahre nicht daran gedacht. Und ich habe selber jetzt ein kleines Baby, ein neues. Und bin gerade mit dem. Und da muss, in dem Moment, als ich mit ihm sitze, irgendwie, wir lesen Bücher, ich sortiere die so ein bisschen und so. Man muss ja immer gleichzeitig aufräumen und mit dem Kind spielen. und dann muss ich daran denken. Und dachte so, ich habe ihn das noch nie gefragt. Ich frage ihn das auch mal. Und habe gefragt, sag mal, hast du eigentlich mal Jesus irgendwie, war der mal hier oder hast du schon mal den gesehen oder so? Und dann sagt er, ja, der war irgendwann mal hier abends. Und dann muss ich natürlich so direkt dran denken und denke so, okay, hat der auch irgendwas gesagt? Und dann sagt er, ja, der hat gesagt, dass ich gut bin. Und mir fällt natürlich das Zweite direkt ein und dann habe ich gefragt, hat er noch was gesagt? Also, ja, dass ich ein guter großer Bruder bin. Kurz danach, ein paar Tage später, gehe ich zu einer anderen Freundin. Conny, wo bist du? Ist auch irgendwo hier. Die ganzen Jungs übrigens, die gibt es auch in echt, die sind bei Kids. dann gehe ich zu Conny und erzähle ihr so, ey, vor 1,5 Jahren war ich bei Agnes, die hat da war das mit ihrem Sohn. Und jetzt hat Liam das erzählt, dass Jesus ihm genau das Gleiche gesagt hat. Und sie guckt mich an und sagt so, und sie hat auch 2 Kinder, einen dann schon 5-Jährigen und auch einen kleinen 1,5 oder ich weiß nicht, wie alt er dann war. Und sagt so, Sammy hat mir genau das Gleiche gesagt, dass Jesus bei ihm war und gesagt hat, du bist gut und du bist ein guter großer Bruder. Und das ist so,
mega schön.
Ja, ich finde das so schön, weil das ist so eine schöne Kombi aus, die Kinder begegnen Jesus einfach und wir Eltern dürfen die aber auch begleiten. Und weil, wenn wir das nicht gefragt hätten, dann hätten wir das halt nie erfahren einfach.
Das ist super, super besonders. Danke fürs Erzählen. Brauchen Kinder denn unsere Anleitung, um Gott zu erleben?
Also ich glaube, das ist so, vielleicht ist diese Geschichte dann ein gutes Beispiel dafür. Ne? So dieses, die brauchen nicht unsere Anleitung, aber wir können ihnen helfen, das zu erkennen oder das zu verstehen. Zu verstehen, was da passiert. Die nehmen teilweise Sachen wahr. Wir haben nicht so viel Zeit, ne? Ja, ihr wollt die noch. Okay, ihr wollt die hören, ich weiß es. Pass auf, eine Geschichte, ich erzähle sie mir kurz.
Kauft das Buch.
Ja, genau. Also, ich bin mit meinem ältesten Sohn will mit dem spazieren gehen. Wir wohnen in der Innenstadt, in Dortmund, Nordstadt. Wer kennt die Dortmunder Nordstadt? Ja, genau, mit 2 Kindern da wohnen, wuhu, so richtig cool. Wir müssen halt in den Park spazieren gehen. Wir kennen alle Parks in- und auswendig und ich denke so, wo können wir hin? Jemand hat mir empfohlen, dass der Friedhof richtig schön ist, der Westfriedhof oder so. Der sieht aus wie ein Park, man fühlt sich nicht wie auf dem Friedhof. Und dachte ich so, komm, da war ich noch nie, gehe ich hin. Mein 3-Jähriger auf dem Laufrad vor mir und ein Baby im Kinderwagen. Und wir laufen da lang und sind da seit keinen 10 Minuten oder so. Und dann dreht er um und sagt so, Mama, lass wieder nach Hause gehen, ich will hier nicht sein. Und ich habe ihm, er weiß nicht, was ein Friedhof ist, er weiß nicht, was tot ist, er weiß noch nicht mal, dass Menschen sterben. Ich habe ihm das noch nie erklärt, dass das Leben irgendwann endet. Und er dreht um und dann frage ich so, warum? Das ist doch schön. Die Sonne, das war Frühling, es war wirklich ein schöner Tag, es war alles gut, er war gut drauf. Und dann meinte er so, ja, hier sind überall Gespenster. Und ich dachte so, okay, also wenn es an irgendeinem Platz Sinn macht, so eine Aussage, dann würde ich sagen, auf einem Friedhof, auch wenn ich noch nie drüber nachgedacht habe. Und das war so, in dem Moment war ich so hin und her gerissen, ob ich einerseits, mein Impuls war zu sagen, ach ja, nicht so schlimm, lass einfach so tun, als wäre nichts und so, weil man will das ja auch nicht fördern, irgendwie so ein Gruselding oder sowas. Und gleichzeitig möchte ich ihm aber beibringen, dass das, was er wahrnimmt, ernst zu nehmen ist. Ne? Nicht immer die Wahrheit ist, aber erstmal soll er das ernst nehmen, was er da wahrnimmt. Naja, genau. Und dann habe ich mich in dem Moment dann entschieden, dass ich ihm sage, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, was du da wahrnimmst. Also ich würde das vielleicht eher Geister nennen als Gespenster, Und dass wir aber über uns Menschen auch sagen, dass wir Körper, Seele, Geist sind. Und er fang an, so ein bisschen ihm einfach zu erklären, so, ne? Diese ganzen Sachen. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich ihm Angst mache damit, mit diesen Erklärungen. Hab aber auch gesagt, Gott nennt sich selber auch Heiliger Geist. Und Heiliger Geist heißt, dass er der Stärkste und dass er perfekt ist und er ist der Stärkste und so weiter. Genau. Und habe dann gemerkt, am Abend ist er schlafen gegangen, obwohl das eine Phase war, in der er viel Angst hatte. An dem Abend hatte er keine Angst vorm Einschlafen. Ich hatte das Gefühl, die Erklärung, die ich ihm zu dem, was er wahrgenommen hat, gegeben hat, haben ihm geholfen, das einzusortieren. Deswegen, es ist so eine Mischung. Kinder, das war deine Frage, ne?
Ja, weil du hast erzählt, die haben Jesus begegnet, ohne dass du gesagt hast, Jesus kommt übrigens heute Abend, mach dich bereit, heilige dich. So, der ist denen einfach begegnet, aber du hast Fragen gestellt und es gibt mehr Geschichten, wir können jetzt nicht weiter darauf eingehen, wir werden nachher draußen vor der Treppe sein mit den Büchern und ihr könnt kommen, ihr könnt dieses Buch kaufen, aber auch in die anderen Bücher reinschauen, ins Gespräch kommen und es gibt dort auch Geschichten, wo du hilfst, den Kindern zu verstehen, dass sie selber ins Gespräch eigentlich kommen mit Jesus, um Fragen zu stellen, damit sie nicht nur dort stehen bleiben bei dem, was sie sehen. Weil manchmal wissen wir mehr, manchmal lernen wir aber tatsächlich mehr von den Kindern, weil wir kompliziert sind. Hey, und vielleicht nur in einem Satz. Jetzt für jemanden, der hier ist und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe Glauben noch gar nicht gelebt in der Familie oder ich bin vielleicht auch die Einzige in meiner Familie. Wie können wir anfangen?
Ja, also was ich dazu dann immer sage ist, für manche ist es vielleicht auch ein bisschen spooky, diese ganzen Sachen, geistliche Welt und so. Und dann würde ich sagen, das eine, was du machen kannst, ist, Gott zu fragen, wie er dein Kind sieht. Oder dein Partner auch, wenn man das jetzt auf die Frage der Ehe bezieht. Weil das cool ist, finde ich. Weil das eine neue Perspektive gibt, die wir manchmal selber gar nicht hervorbringen können.
Ja, Augen zu bekommen für den Ehepartner oder die Eltern, Gottes Perspektive zu bekommen. Danke. Ellen, du hast das Buch mitgebracht, Macht des elterlichen Segens, und du brennst total für dieses Thema. Also wenn ihr da mehr darüber hören wollt, könnt ihr das Buch natürlich lesen oder aber wirklich Ellen fragen. Jetzt wird sie nachher mit den Familien auf jeden Fall beschäftigt sein, deswegen lasst sie dann erstmal in Ruhe. Aber schnappt ihr euch in Zukunft. Ellen, erzähl uns, warum bist du so Feuer und Flamme? Was bedeutet das mit dem Segen?
Ja, irgendwie beschäftigen wir uns ja lange mit Segnung und wir praktizieren das hier auch in der Kirche und das finde ich super schön und auch total wichtig. Und am Anfang hat man immer so ein bisschen so, ja, auch so die Rückmeldung gekriegt, ja, wir haben den Vers, ne, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht und dann segnet Jesus sie. Und dann haben irgendwie viele so gesagt, ja, und dann ist fertig und so. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, das reicht mir persönlich jetzt auch nicht, da muss irgendwie noch mehr hinterstecken. Und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und dann habe das gelesen und mich mehr noch damit auseinandergesetzt und irgendwie gemerkt, Jesus hat nochmal etwas aktiviert, was eigentlich schon ganz lange Tradition war im Alten Testament. Und in diesem Buch geht es halt ganz viel, wie ist diese Segenskultur eigentlich entstanden, worauf bezieht Jesus sich? Und das ist eigentlich startet, wir waren zu Anfang des Jahres als Kirche in diesem, also wir sind ja immer noch in dem Jahresmotto Enter the New und sind mit Abraham gestartet und die sind auch in ein Enter the New gegangen, sind aus der Sklaverei, aus Ägypten rausgegangen und Gott hat ganz neue Identität in ihr Leben reingesprochen und ganz neu eine Bestimmung geschenkt und als ganze Generation, wie sie da so unterwegs waren, ist das etwas, was Gott geformt hat, dass da eine Segenskultur entstanden ist. Und als Gott Abraham berufen hat und gesagt hat, du wirst ein großes Volk sein, werden durch dich gesegnet werden alle Sippen. Und das finde ich so schön. Im Urtext steht tatsächlich, durch dich werden gesegnet alle Familien. Das heißt, die Einheit, durch die Gott beschlossen hat zu wirken, sind Familien. Und nicht unbedingt das ganz Individuelle, sondern Gott sieht das große Ganze und wir sind alle eingebettet in ein großes Ganzes. Und er hat zum Abraham gesagt, und ich werde die segnen, die dich segnen. Und das ist so ein Kreislauf, also Segen geht immer weiter, es fließt. Und wo Gott segnet, haben wir etwas bekommen, um weiter zu segnen. Und das ist eine Kultur, die kennen wir, es gibt ganz viele Beispiele, ihr kennt das, den Streit mit Jakob und Esau, wo er sich sein Erstgeburtsrecht mit unkoscheren Methoden quasi an Land gezogen hat, aber es zeigt auch, was für eine wichtige Bedeutung hat das damals gehabt. Das Schöne ist, im Galaterbrief gibt es diese Stelle, durch Jesus sind wir jetzt alle in der Lage, dass wir an diesem Segen teilhaben dürfen. Das ist nicht nur fürs Volk Israel, wir gehören da jetzt alle rein in diese Familie und das ist ein mega Geschenk und das ist auch eine Autorität, die wir damit haben. Es sind jetzt nicht mehr nur die Erstgeborenen, die diesen Segen haben, sondern es sind wir alle. Und das ist ein Geschenk, dass wir diese Autorität haben, in unser Leben unserer Kinder, unserer Familien reinzusprechen und Schöpferkraft haben. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er gesagt, und das ist und das wurde. Und wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und wir dürfen Dinge aussprechen, die dann geschehen. Und das finde ich so schön. Und irgendwie dachte ich, ja, oft sagen wir, ja, wir segnen dich und wir wünschen dir, wir sprechen Gutes über dir aus. Und habe so das Gefühl, dass wir auch so ein bisschen angefangen haben zu bagatellisieren, was eigentlich für eine Kraft dahinter steht. Wir wünschen nicht nur etwas Gutes heute den Familien oder allen möglichen. Wir sprechen geistliche Wahrheiten über den aus. Und es geht hier nicht darum, jetzt eine magische Formel zu finden, weil das, darum geht es nicht. Es ist immer ein in Beziehung bringen mit Gott. Und Gott will segnen und er hat beauftragt, ihr dürft segnen, gebt das weiter. Er hätte es ja auch selber machen können, aber er hat seine Leute berufen, gebt es weiter, ihr habt Autorität. Und mit diesem Segen geht es ja auch darum, jetzt muss ich gucken, dass ich mich geordnet kriege, ne? Eine Wahrheit festzusetzen, die wachsen darf. Und früher war das festgemacht an Erfolg, an ne, Wohlstand und sowas. Das kann Gott natürlich auch machen. Aber Erfolg ist erstmal definiert dadurch, dass etwas zum Gedeihen kommt. Ne? Segnen heißt wortwörtlich eigentlich im Hebräischen knien, vor Gott knien. Das heißt, es ist eine demütige Haltung. Wenn ich segne, dann nie von oben herab, weil ich habe dir was zu geben. Sondern ganz viel Demut, weil Gott hat mich beschenkt und ich bin eingebunden in einen Kreislauf, wo ich andere mit reinnehmen darf. Ganz demütig. Und die anderen wiederum geben es wieder weiter. Die Großen an die Kleinen und die Kleinen zurück. Wir lernen miteinander und voneinander. Und es heißt zum Gedeihen bringen. Und wir dürfen Dinge aussprechen, die sich entwickeln dürfen. Natürlich müssen unsere Kinder lernen, gute Entscheidungen zu treffen, wie wir. Sarah hat das letzte Woche gesagt, Gott wünscht sich so sehr. Wir haben Segen und Fluch. Wir haben Tod und Leben. Entscheidet euch für Segen. Ja. Wir möchten uns heute entscheiden für Segen, für Leben, um Dinge in das Leben unserer Kinder und Familien zu sehen, dass Gutes wachsen darf. Wir bauen durch Segen eine Kultur, wo wir einen geistlichen Raum schaffen. Das heißt nicht, das ist nicht die Garantie dafür, dass unsere Kinder sich so entwickeln, wie wir das hätten. Natürlich wünschen wir uns das, ne? Und, aber es entsteht ein geistlicher Raum, wo wir in Beziehung zu Gott einladen und wo ein Wirkungskreis entsteht, so wie Caro, du das gerade gesagt hast, ne? Dass die Kinder, dass wir Kindern erklären können, was passiert gerade. Gott weiß schon selber, wie er sich unseren Kindern vorstellt, aber wir können Raum damit schaffen und einen geistlichen Raum kreieren, um diese Begegnung zu fördern und andere mit reinnehmen.
Voll, und das wollen wir heute machen.
Ja, aber eine Sache muss ich jetzt tatsächlich noch sagen. Wir sind ja nicht immer in dieser idealen Welt, das hört sich so schön an. Und Sarah sagte ja letztes auch, wählt Segen und nicht den Fluch. Wir sind ganz oft in dieser Situation, dass wir nicht Gutes aussprechen über uns, unsere Kinder. Dass unsere Kinder in einer Welt sind, wo Dinge ausgesprochen werden, die nichts mit Segen zu tun haben. Und das ist die Autorität, die Gott uns aber schenkt, spricht Segen aus, weil am Kreuz ist Jesus gestorben und aller Fluch ist da gelandet. Das heißt, da hat dieser Fluch ein Ende. Und das ist das, wo unsere Autorität liegt als Eltern, unsere Kinder dahin zu bringen und ihnen zu sagen, pass mal auf, das und das ist bei dir gesagt worden, das kommt nicht in dein Herz, das lassen wir jetzt. Und das darf hier am Kreuz bleiben. Und eine Wahrheit auszusprechen, die sie natürlich lernen dürfen anzunehmen. Das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen. Aber ich darf anleiten.
Ja. Was möchtest du, was die Kirche weiß, darüber, dass wir gleich gemeinschaftlich segnen? Das ist nichts, was wir nur machen, dass die Pastoren zu den Babys nach Hause gehen, sondern dass wir zusammen als Gemeinschaft beten. Und die Band kann gerne schon nach vorne
kommen. Sind wir schon am Ende? Okay, was ich so schön
noch viel
finde.
Mehr erzählen. Entschuldigung, meine Friedhofsgeschichte hat alles gut.
Alles gut, alles gut, alles ist schön. Was ich so schön finde, ist, das Volk Israel war als alle Generationen zusammen unterwegs und sind alle zusammen auf der Suche nach dem Land gewesen, was Gott ihnen verheißen hatte. Es ist nicht alles so gelaufen. Die alte Generation ist nicht reingekommen, aber sie hat eine Identität aufgenommen in dieser Zeit in der Wüstenwanderung und hat die nächste Generation befähigt, dass sie reingehen konnten. Wir stehen heute hier zusammen mit ganz vielen Generationen und ich liebe die Oldies, die Goldies, weil da steckt so viel Kraft drin. Und ich wünsche mir für unsere Familien, für unsere Kirche, dass wir alle uns ja in so eine in diesen Kreislauf einreihen und einander befähigen, dass das Potenzial, was Gott in jeden hier in jedes Kind, in jede Familie reingeht, dass sich das entfalten darf. Dass dieser Segen einfach diese Befähigung freisetzt, dass Dinge Wirklichkeit werden können. Und leider ist das ja im Leben nicht unbedingt so, dass alles so toll klappt, wie es will. Wir haben Scheidung, wir haben Trennung, wir haben, die Kinder gehen andere Wege. Wir haben vielleicht geistliche Türen geöffnet, wo wir in Übereinstimmung gegangen sind mit Dingen, die nicht gut waren. Das passiert auch uns als Christen. Und dass wir diese Türen wieder schließen dürfen, dass wir das ans Kreuz bringen und sagen, das hat hier ein Ende. Unsere Aufgabe ist es, als Erwachsene Verantwortung zu übernehmen und in unserem Leben aufzuräumen. Aber wir können damit unsere Kinder beschenken, indem wir für uns aufräumen und unseren Kindern einen Raum geben, den die direkt einnehmen können, weil da keine Altlasten sind. Deswegen räumt in eurem Leben auf, damit es eure Kinder leichter haben in diesem Bereich. Und da sprecht Segen rein und die Dinge, die über euren Kindern ausgesprochen werden, die dürfen ein Ende finden am Kreuz. Und alle miteinander dürfen wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen und uns für Segen zu entscheiden. Ja, ich glaube, das wollte ich sagen. Ach nein, eine Sache wollte ich noch sagen.
Wir haben
ihr erinnert Zeit, euch, Ellen. Was waren die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat? Natürlich dieses, es ist vollbracht, aber vorher hat er noch was anderes gesagt. Er hat zu Maria gesagt, Maria, das ist dein Sohn und zeigte auf Johannes. Und zu Johannes hat er gesagt, siehe, das ist deine Mutter. Gott hat Familie neu definiert. Vielleicht denkst du heute, meine Familie ist auseinandergebrochen. Ich habe keinen Partner, ich habe noch nicht einmal Kinder. Was interessiert mich eigentlich diese Segnung heute hier? Das betrifft mich überhaupt nicht. Gott hat dich in eine neue Familie reingesetzt. Wir dürfen Familie sein. Und wenn du keine Mama hast, die Segen über dir ausgesprochen hat, kein Vater, der über dir Segen ausgesprochen hat, du darfst heute Segen empfangen für dich und du darfst in diesen Kreislauf mit rein. Und vielleicht darfst du dich fragen, wo darf ich geistliche Mama sein für irgendjemand hier im Raum? Wo darf ich geistlicher Vater sein? Wo kann ich Tante sein? Ich habe selber keine Kinder, aber wo kann ich vielleicht Tante sein und andere empowern und befähigen, dass sie in das reinkommen, wo Gott in ihnen etwas gesät hat? Wo kann ich unterstützen als Oma, als Opa und mein Erfahrungsschatz, mein Empowerment reinbringen und Kraft aussäen? Wo kann ich Bruder sein, Schwester sein und wo können wir Familie leben? Und ich glaube, das kann der Heilige Geist jedem zeigen,
danke,
dass wir in
Ellen.
So eine Mentorenschaft kommen.
Ich muss dich leiden.
Ne? Entschuldigung,
noch Zeit
aber das
für die
war
Kinder.
Mir wichtig.
Danke, das war ein Megapunkt, weil hey, yes, Applaus für die drei, für das, was ihr geteilt habt. Weil das ist es und deswegen wollen wir gemeinsam die Kinder segnen und wir sind Familie. Und ich danke euch, vielleicht ihr könnt die Mikros genau der Band geben und die Stühle, sollen wir die Stühle selber runterräumen? Ja, dass wir die Stühle runtertun. Und die Band wird uns anleiten in einem Lied, wo es genau um diesen Segen geht, den wir weitergeben wollen von Generation zu Generation. Und die Familien können gerne, während die Band spielt, kommt bitte nach vorne, Sarah kommt nach vorne und wir wollen die Kinder gleich zusammen segnen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.